Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Mein größter Genussmoment ist eigentlich, einen schönen Trüffel zu finden. Ich esse ihn unwahrscheinlich gern, aber ich glaube, ich finde ihn noch lieber. Das ist so ähnlich wie ein Angler, der einen Jahrhundertzander oder seinen Zander des Lebens fängt. Das ist zwar wunderschön, den hinterher auch zu essen, das ist dann doppelter Genuss, aber den erstmal zu fangen, ist das Schönste.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genusstalk. Heute spreche ich mit Simon Schauer, Mitgründer von Gourmet und mehr aus dem Allgäu. Das Team um Simon und natürlich auch er selbst bringt nicht nur die besten Trüffel aus Istrien und Deutschland direkt zu Gourmet-Fans, sondern veranstaltet auch einzigartige Trüffeltouren und Menüs im Allgäu. Was hinter der Trüffeljagd steckt, wie man zu einer Forschungslizenz kommt und was bei einem Dreigangmenü nach der Suche so alles passieren kann, das verrät uns Simon. Jetzt. Grüß dich, Simon. Schön, dass du bei mir zu Gast bist.
Ja, servus. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung und Grüße aus dem schönen und heute sonnigen Allgäu. Genau. Ich komme gerade vom Trüffelsuch heim. Glaubst du das?
Ja, selbstverständlich. Wenn man das tut, ne, dann macht man das ja sehr wahrscheinlich mit Leidenschaft, weil oftmals geht man vielleicht auch leer aus. Aber wie bist du denn überhaupt zum Trüffel gekommen, Simon? Weil das ist ja schon was Besonderes. Ist das Zufall gewesen? War es eine Geschäftsidee oder irgendwie doch Leidenschaft?
Ja, also dazu muss ich sagen, vorweg einmal, das ist tatsächlich, manche gehen vielleicht zum Angeln oder auf die Jagd, die wissen ganz genau, wie das aussieht, da kann man durchaus auch mal Schneider, sagt man, gell, heimgehen, also mit leeren Händen. In dem Fall ist das so, ich bin eigentlich Zimmerermeister vom Beruf und Lehrer, also in Kempten an der Handwerkskammer und in Memmingen an der Handwerkskammer, gell, für Zimmererlehrlinge. Der ein oder andere, der zuhört, kennt mich vielleicht sogar, denn alle Zimmerer-Lehrlinge aus dem Regierungsbezirk Schwaben mussten einmal am Herr Schauer vorbei. Servus an der Stelle. So meine Buben. Und ich sag mal so, ich bin im Wald groß geworden. Mein Vater ist Förster, meine Mutter Lehrerin, gell? Und von daher war ich eigentlich immer direkt im und am Wald unterwegs. Und Trüffel kam tatsächlich erst viel, viel später. Also die Jäger- und Sammlergene, die wurden mir zwar irgendwie in die Wiege gelegt und konnte in meiner Jugend noch voll entfalten, aber tatsächlich war es dann doch eher so wie das wie die Jungfrau zum Kind, gell? Ja. Zunächst kam eigentlich so die ein Trüffelunternehmen, ein Trüffelhandel, ja, im Allgäu bei uns. Das ist jetzt vor gut 15 Jahren habe ich das damals gegründet, später dann zusammen mit meiner Schwester geführt. Und später kam dann tatsächlich erst, dass ich selber zum Trüffelsucher geworden bin. Aber das unterscheidet uns natürlich auch von unseren Mitbewerbern im sonstigen Bundesgebiet, denn ich möchte sagen, wir kennen als Einzige so die Kette vom Waldboden mit dreckigen Händen, mit ihren Hunden mitten im Wald bis ganz zum Schluss im Gourmet-Restaurant, dann wenn es auf dem Teller liegt. Ja. So alles, gell?
Genau, also hat sich einfach interessiert, ne, nicht nur damit zu handeln, sondern einfach auch zu sehen, woher dieser Trüffel, dieser Pilz ist es ja im Endeffekt, herkommt und wie schwer es ist, den zu finden. Jetzt muss man natürlich auch wissen, in Deutschland darf man ja nicht einfach so nach Trüffeln suchen. Ne? Also klar gibt es mittlerweile einige angebaute Trüffel, Farmen oder wie man immer dann dazu sagt. Ne? Im Endeffekt darf man nicht einfach so loslegen und durch den Wald gehen und nach einem Trüffel suchen. Ne? Du hast ja auch eine Forschungslizenz. Also du darfst natürlich durch den Wald stapfen samt deinen Trüffelhunden und auch deutsche Trüffel finden, die irgendwo wild wachsen. Aber wie kommt man denn überhaupt dazu, dann zu sagen, okay, gut, jetzt will ich da einfach auch deutsche Trüffel, wilde Trüffel suchen, die nicht irgendwo geimpft sind und auf einer Plantage stehen und so weiter. Das war dann wirklich diese Neugier, die du eben beschrieben hast, zu sagen, okay, ich will jetzt gern wissen, wie man überhaupt zu so einem Trüffel kommt. Und wie war der Weg, dass du da überhaupt dann so eine Forschungslizenz bekommen hast?
Okay, das sind natürlich jetzt viele Fragen auf einmal, gell? Der Kern ist zwar recht einfach, letzten Endes muss ich trotzdem ein bisschen weiter ausholen. Also zunächst einmal, um es kurz zu fassen, hatten wir zuerst einen Trüffelhandel. Ja, also wir haben uns spezialisiert drauf, Trüffel aus Istrien zu importieren, Kroatien. Ja, viele von euch kennen das wahrscheinlich aus dem Urlaub. Und tatsächlich ist das ja eins der ausgesprochensten Trüffelgebiete weltweit überhaupt. So, und dazu kam es eben, dass natürlich neben dieser diesen Geschäftsbeziehungen auch freundschaftliche Beziehungen entstanden sind zu unseren Geschäftspartnern. Und die haben uns irgendwann mal besucht hier. Naja, tatsächlich wollten sie zum Skifahren gehen. Es war aber wieder mal kein Schnee vorhanden. Und hatten Hunde dabei. Die hatten sie, haben sie immer mit dabei. Und wie es der Teufel will, haben wir hier dann Trüffel gefunden. Ich habe ihn natürlich schon ein bisschen schlau gemacht. Das war dann so 5-6 Jahre, nachdem ich angefangen habe, mit Trüffel zu arbeiten. Tja, und da haben wir da tatsächlich welche gefunden. Und so ging es dann also los, dass wir eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, also zum Sammeln geschützter Pilzarten zu Forschungszwecken beantragt haben. So muss man das eigentlich sagen, ja. Damals, das war da bei der Regierung von Schwaben, höhere Naturschutzbehörde, die hatten aber selber überhaupt gar keine Ahnung. Also die haben mich angeschaut wie ein UFO. Was willst du suchen? Trüffel? Naja, also hier von mir aus spring halt durch den Wald, wenn meinst, du findest ja sowieso nichts, gell? Das hat sich dann ziemlich schnell erledigt gehabt. Wir haben jetzt nämlich mittlerweile schon 18 verschiedene Arten im Allgäu nachgewiesen. Das ist also hochinteressant, was da im Waldboden so auf uns wartet und schlummert. Tja, und die sind also selber ganz aus dem Häuschen auf ihrem Bürosessel da, weil die es gar nicht fassen können, was da an Artenvielfalt in Deutschland tatsächlich vorhanden ist. Dazu muss man sagen, ich darf tatsächlich nur im Regierungsbezirk Schwaben suchen und ich darf sie nicht verkaufen. Also das ist ganz wichtig und das machen wir auch nicht. Ich werde immer wieder gefragt, dann sage ich, nein, Jungs, dürfen wir nicht, machen wir nicht und will ich auch nicht riskieren. Hat den Hintergrund, dass die wirklich tatsächlich nur Einzelexemplare darf ich sammeln und muss auch Geodaten hinterlegen, genaue Art bestimmen. Das ist so das Allerwichtigste natürlich. Gell? Mein heiliger Gral ist sicherlich eine Art, die vielleicht so noch nicht bekannt ist. Das wäre natürlich High-End, gell? Dann könnt ihr vielleicht sogar mal meinen Namen geben. Tuber Simoniensis oder so, gell?
Der Schauertrüffel.
Genau.
Genau. Ah ja, also es ist richtig Forschungsarbeit, hart, aber am Ende darfst du dann diesen Trüffel selbst essen, oder?
Naja, sofern er verzehrbar ist. Man muss wissen, es gibt 250 verschiedene Trüffelarten auf der Welt, gell? Und lang nicht alles sind essbar. Sag mal, das ist ja genau das Thema, wo auch ganz viele oft auch auf einem Viktualienmarkt drauf reinfallen, wenn sie da jetzt irgendwo vorbeilaufen und da irgendwelche schwarzen Trüffel sehen. Es gibt also so viele verschiedene Trüffelarten, schwarze Trüffelarten und weiße Trüffelarten auf dieser Welt. Viele sind essbar, muss man auch sagen, haben aber nicht alle den gleichen kulinarischen Wert. Und es gibt natürlich auch nicht essbare Arten, ja. Also, sofern sie essbar sind und ich Lust drauf habe, esse ich sie dann natürlich. Genau, so ist es.
Ja. Und wenn du jetzt mit deinen Teilnehmenden auf so eine Trüffelsuche gehst, auf so eine Trüffeltour gehst, ist das dann genau so etwas, wo du dann durch den Wald stapfst und dann Trüffel entsprechend suchst und findest und die dann später verarbeitet werden?
Richtig. Also das ist also so, wie gesagt, wir verkaufen die nicht. Ja, das ist also eine Expedition, wo wir eben gemeinsam durch die Wälder gehen, zum Trüffel suchen, an meistens schon bekannte Fundstellen. Manchmal gehen wir auch auf unsere Plantage runter. Wir haben eine eigene Plantage in Sonthofen unten angelegt. Gell? Die ist jetzt schon 6,5 Jahre alt und da haben wir auch schon die erste Ernte. Jetzt nicht übermäßig viel, das dauert natürlich, sowas braucht Zeit. Aber wir haben schon welche und da sind wir unwahrscheinlich stolz darauf, dass wir also auch schon die ersten Trüffel aus unserer Plantage haben, gell? Und so dürfen uns natürlich die Tourteilnehmer begleiten. Und wichtig ist natürlich so dieses der ganze Hintergrund. Da gibt's natürlich eine tolle Erklärung, was ist Trüffel, was gibt's denn für Arten und so weiter. Das ist also sehr sehr interessant, gerade für den Laien, der vielleicht öfter mal irgendwo einkaufen möchte und sich nicht so ganz sicher ist, was denn das eigentlich ist, wo da vor ihm liegt, gell? Also zum Beispiel, was haben wir jetzt für Jahreszeit?
Herbst.
Was schätzt du, was es jetzt für Trüffel gibt?
Herbsttrüffel.
Richtig, genau. Also genauer, Herbstburgundertrüffel. Gell? Lateinische Name ist dabei ganz wichtig. Das ist eben so. Hattest du Latein in der Schule?
Nein.
Ah, okay. Also ein kleines Latinum werden wir uns heute noch aneignen während unserem kleinen Podcast. Also dieser Trüffel, den es jetzt gibt, der nennt sich also Tuber. Tuber, das so heißen alle Trüffelarten, ja. Und hinten aus kommt die individuelle Bezeichnung. Das ist jetzt im Moment der Tuber Uncinatum. So, das ist also der Herbstburgundertrüffel. Und ich würde mal behaupten, der spielt so die dritte Geige in der Gastronomie. Ungefähr, ja, das ist so der gängigste, den man meistens dann auf den Linguines oder auf einer Pizza oder sonst wo beim Italiener, gell, bekommt. Ja, machen wir doch mal weiter. Was kommt nach dem Herbst?
Winter.
wie heißt das Ding vielleicht?
Wintertrüffel.
Bingo! Ja, du kennst den allerdings vielleicht auch unter dem Namen Périgord-Trüffel.
Aha.
Ja, das ist dann so der edelste und teuerste aller Trüffel. Also, lateinische Name, sag ich jetzt einmal. Wie geht's los?
Tuber.
Sehr gut aufpassen. Du merkst, ich bin Lehrer, gell?
Ja, ja.
Also Tuber. Und jetzt wird's ganz interessant für die Lateiner unter euch. Melanosporum. Es würde mich interessieren, was das übersetzt heißt auf Deutsch.
Ja, keine Ahnung.
Ja. Irgendwo,
ja.
Melanom, schlecht, wenn man es hat. Gell? Melano ist schwarz und Sporum.
Hm. Ah, Sporen, ja.
Richtig, das ist übersetzt aus dem Latein der Schwarzsporige.
Boiling,
und der ist innen drin tief schwarz, also sogar ins Violett überschlagen, zu seiner Hochreife mit so weißen Edeln durchzogen. Und nur daran erkennt man auch diese zwei Arten auseinander.
Mhm.
Muss ich vorstellen, die überschneiden sich selbstverständlich auch einmal, gell? Also die Herbstburgundertrüffel und die Wintertrüffel, die gibt's dann später dann auf dem Weihnachtsmarkt. Wahrscheinlich beide sind die erhältlich. Der eine, der Herbstburgundertrüffel, kostet irgendwo zwischen 800 bis, naja, sag ich mal vorsichtig, 1500 Euro das Kilo, ja. Wohingegen der Périgord-Trüffel, der ist wirklich sehr, sehr intensiv und kräftig und ganz eine tolle Trüffel. Ich würde fast sagen, der Barrique unter den Trüffeln, also so eine tiefe Schwere hat der, kostet dann irgendwo zwischen 1300 und 3500 das Kilo, je nachdem, wo man hinläuft, gell? Und da spielt es im Gaumen und im Geldbeutel eine große Rolle, was da für einer vor mir liegt. Denn Aussehen von außen tun sie gleich. Da muss man ein bisschen Latein können und Fachwissen mitbringen. Vor allem ist ja immer Vertrauenssache, gell?
Der Herbsttrüffel ist meistens ja nicht so geschmacksintensiv, ne?
Ja, ist, jeder Trüffel hat halt seine Eigenheiten und er ist nicht ganz so intensiv, das ist richtig. Genau, aber er wird natürlich häufig verwechselt und wird es dann irgendwo zu enttäuschten Gesichtern kommen, die unter Umständen einfach gar nicht wissen, dass sie zwei verschiedene Pilzarten gekauft haben zum Beispiel. Mhm. Ja.
Ja, also ist es ganz spannend, da einfach dann auch nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber jetzt vielleicht mal so auch als kurzer Tipp, worauf sollte denn jemand achten, wenn er einen Trüffel einkauft? Dran riechen?
Ja, also zunächst einmal, ein Trüffel sollte hart sein, ja, also nicht so weich und lummelig. Das merkt man dann, dass er eben wahrscheinlich schon drüber ist und etwas älter. Naja, und zum Schluss ist immer ein ganz großer Fehler, der gemacht wird, ist immer das Auge. Das Auge spielt dabei gar nicht so die große Rolle. Die Nase ist viel, viel wichtiger. Also nicht unbedingt gleich runterbeißen, da wird der Händler vielleicht sauer werden. Das kann auch der Händler selber nicht vorher. Aber die Nase spielt natürlich eine Rolle und die Nase isst ja zum Schluss auch mit. Denn gerade beim weißen Trüffel, ja, weißt du, von welchem Trüffel wir da reden?
Alba.
Richtig, der weiße Alba-Trüffel, wobei da muss man auch vorsichtig sein. Es sind 96-98% aller Alba-Trüffel. Ich möchte eure Welt jetzt nicht erschüttern, aber kommen eigentlich aus Kroatien. Es handelt aber nur eine Halblüge, wenn man so will. Es handelt sich nämlich auch immer um denselben Pilz. Also der botanische, lateinische Name ist dabei eben sehr, sehr ausschlaggebend. Und ach komm, wenn wir ihn schon haben, hast du eine Idee, wie er heißt?
Nee, Tuber.
Okay. Tuber, sehr gut.
Tuber, Alba, oder sonst irgendwie.
Nee. Also tatsächlich, was ist der große und der kräftige im Latein?
Gordo ist es auf Spanisch, glaube ich.
Okay, ja. Ne? Also in dem Fall ist es der Magnus.
Gigant. Bitte?
Magnus.
Ah, Magnus.
Magnus, aber, also an alle Magnus da draußen, ihr seid die Großen und Kräftigen. Ja. Und im Latein wenigstens. Und so heißt das Ding im Latein, der weiße Alba-Trüffel, Tuber Magnatum
Pico. Magnatum.
Ja, also Tuber Magnatum Pico, wobei das Pico hinten raus, das ist immer ein bisschen verwirrend. Das hat da eigentlich gar nichts zu suchen. Das ist, heißt wieder irgendwie Piccolo, ist ja klein im Italienischen, gell? Mhm. Das ist also nichts anderes wie der Nachname des erstmaligen Finders, 1700 irgendwas, der halt unbedingt in die Geschichtsbücher eingehen wollte und drum heißt das Ding bis heute Tuber Magnatum Pico.
Mhm.
Ja, vielleicht war es ein recht kleiner Italiener. Ja.
Vielleicht.
Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Tuber Magnatum Pico eben im Piemont in Alba wächst, ja, und eben in Istrien um Motovun herum Ja, das ist ja so das Wahrzeichen der Trüffel dort in Kroatien, in Istrien. Und wenn ich jetzt da einen weißen Alba-Trüffel aus Istrien habe, bleibt Gott sei Dank Tuber Magnatum Pico, und dem ist es ziemlich wurscht, ob der jetzt in Alba oder ein paar Kilometer weiter östlich in Istrien wächst. Das ist tatsächlich dieselbe Art, gell? Mhm. Und weil, wo kommst du her?
Ich lebe im Schwarzwald im Moment.
Im Schwarzwald. Das ist wie wenn du jetzt zu mir ins Allgäu kommst und einen schönen Steinpilz in der Hand hältst und bringst mir den und zeigst ihn mir, und dann sage ich, mein Gott, ist das ein schöner Allgäuer Steinpilz, gell? Tja, das, dann habe ich halt die Region gelogen, aber es ist und bleibt Boletus edulis, so heißt der Steinpilz im Latein. Und dem ist es wurscht, ob der aus dem Schwarzwald oder aus dem Allgäu kommt. Gell? Mhm. Und um nur ganz kurz auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, gerade beim weißen Alba-Trüffel, ja, wir Deutschen nennen den eben nur so, ist es natürlich so, dass unglaublich viele Nuancen ausgebaut sind. Also bei der einen ist eher so die käsige Note ausgebaut, beim anderen eher so die knoblauchige Note. Der eine ist insgesamt etwas schwächer auf der Brust, der nächste ist wieder wesentlich intensiver. Und so ist das ja immer eine sehr subjektive Sache. Mhm. Und viele machen den Fehler und kaufen schöne, runde, große Knollen, die in sich sowieso viel, viel mehr kosten. Aber geschickter wäre mal, seine Nase dahin zu heben und sagen, das schmeckt oder riecht für mich am schönsten und das andere vielleicht nicht so, obwohl er schön aussieht. Und das ist das, was ich meine. Man darf sich da nicht von Form oder Größe oft irritieren lassen, obwohl es die, sage ich mal, Sortierklassen an und für sich sind. Ja, aber trotzdem ist die Nase wichtig. Ich liebe zum Beispiel die kleinen Trüffel, gerade beim weißen Alba-Trüffel, den haben wir ja auch im Moment im Handel. Und da hat man natürlich viel mehr von, wenn man jetzt 3, 4, 5 verschiedene kleine hat, die insgesamt, sagen wir, sind 50 Gramm, 5 kleine Knollen, und ich habe eine Knolle mit 50 Gramm. Da kostet die eine Knolle mit 50 Gramm wesentlich mehr, weil sie als erste Klasse Trüffel zählt, ja, als diese 5 kleinen, die als dritte Klasse zählen. Und deswegen wird es viel, viel günstiger. Und zum Schluss habe ich bei einer großen Knolle das, was ich habe, da kann ich nichts mehr machen. Der schmeckt, wie er schmeckt, und ist, wie er ist. Bei 5 kleinen habe ich 5 verschiedene Nuancen auf dem Teller. Außerdem ist es viel, viel günstiger. Also, ich bin ja irgendwo Zimmerer, ich liebe die Holzklasse, sag mal so. Naja,
also das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Die Nase raus und dann einfach mal schnuffeln und schnuppern und gucken, wie was duftet. Kommen wir nochmal zurück zur Trüffelführung oder zum Trüffelspaziergang, Trüffelwanderung, wie auch immer, Exkursion, wie du das auch immer nennen magst. Es gibt dann im Anschluss schon auch immer was zu essen, ne? Also wenn man dann zurückkommt, dann erwartet jeden ein leckeres Dreigangmenü rund um den Trüffel sehr wahrscheinlich.
Ja, ja, selbstverständlich. Also das variiert manchmal, aber normalerweise gibt's in aller Regel Linguine oder Gnocchi aus dem Parmesanleib, ja. Mit unseren gefundenen Trüffeln, nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht habe, also gewogen, Geodaten hinterlegen, Artbestimmung und so weiter, ja. Und dazu, das koche ich aber nicht alleine, ich schnappe mir da immer ein paar aus dieser Mannschaft. Ich habe altes Sprichwort, wer zu lang rumsteht, hat immer eine Arbeit bei mir. Und dann schnappe ich mir, die dürfen dann mit mir kochen. Gell? Und so ist ja auch letzten Endes ein bisschen das Konzept. Miteinander suchen, miteinander kochen, miteinander essen dann. Genau.
Sehr schön.
Dann gibt es noch ein schönes Dessert und dann ist meistens 6, 6:30 und dann ist der offizielle Teil dann quasi vorbei.
Mhm. Genau. Was war denn da irgendwie der ungewöhnlichste oder der schönste Fund auf so einer Tour?
Also auf dieser Tour einmal war das, da hatte ich eine neue Art entdeckt, die ich bis dahin noch nie entdeckt hatte. Ja, sie hat einen netten Beinamen Pistazientrüffel. Sie ist also innen drin grünlich marmoriert, hat keinen kulinarischen Wert. Gibt's so selten, dass man die nicht wirklich einklassifizieren kann. Ich habe sie trotzdem gegessen. Ha, gut geschmeckt.
Aber da gibt's keine giftigen Exemplare, wie das bei normalen Pilzen der Fall ist. Oder kann man da auch schon mal irgendwelche Probleme kriegen?
Also tatsächlich nein. Es gibt keine giftigen Exemplare, aber ungenießbare. Also es gibt, wie gesagt, so viele verschiedene Arten. Nehmen wir doch mal als Beispiel den deutschen Hohltrüffel oder Holztrüffel auch genannt. Der hat seinen Beinamen nicht ohne Grund. Der ist sehr hart und bäunig. Der schmeckt nicht. Mhm. Also den kann man essen. Das steht sogar in der Literatur, in den Pilzbüchern ist der sogar als essbar definiert. Aber gut, ich meine, wer auf Sägne steht, von mir aus, lateinische Name an der Stelle, weil Hohltrüffel, er hat immer so eine kleine Hohlstelle und zählt zu den weißen Trüffeln. Ich werde immer wieder gefragt, ob es auch weiße Trüffel gibt bei uns. Natürlich, nur eben nicht, leider nicht den Alba-Trüffel, zumindest habe ich ihn nie gefunden. Gell? und der Hohltrüffel heißt Tuber Excavatum. Ex-Cave, ausgehöhlt. Geil.
Klingt ja schon fast wie ein Zauberspruch aus Harry Potter.
Genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Genau. Ja. Und dann gibt es noch die kupferfarbene Schleimtrüffel und so weiter und so fort. Also es gibt viele Unterarten, die jetzt da schon vom Namen her nicht unbedingt appetitlich wirken.
Wie klassifizierst du die? Hast du da ein Nachschlagewerk, wo man dann guckt, wie die aussehen, wenn man sie aufgeschnitten hat, wie sie riechen, wie sie sind, damit du dann auch wirklich weißt, was du da vor dir hast? Oder musstest du da irgendwie auf eine aufwendige Schulung, dass du alle erkennst?
Ja gut, also Schulungen dafür gibt's an und für sich jetzt keine, könnte man ja mal ins Leben rufen, gell, eigentlich, aber tatsächlich ist es so, naja, Internet, gell, da gibt's natürlich viel zu finden und in Deutschland ist das ja noch ein weitgehend unbekanntes Thema, aber man findet solche Sachen, also gerade in Italien, Kroatien, Frankreich und solche Sachen, solchen Ländern und dort gibt's also tolle Beschreibungen verschiedenster Trüffelarten, die bislang bekannt sind, auch oft mit Bodeneigenschaften, wo sie wachsen und so weiter. Und also zunächst einmal die ersten Kriterien ist schon mal außen, die Außenhaut, Peride, Peridium genannt im Latein, ja. Und da kann man schon definieren, gehört er zu den weißen Trüffeln, dann ist das meistens so eine glatte Außenhaut und so bräunlich weiß, ocker, je nachdem. Oder gehört er zu den schwarzen Trüffelarten und die sind in aller Regel schwarz, sagt der Name schon. Und es sind eben auch mit so Diamanten, sagt man auch, benetzt. Ja, das ist dann so die typische Form eines schwarzen Trüffels, die man so kennt. Das ist das erste Kriterium. Dann schneidet man den leicht auf und dann sieht man innen drin das Fruchtfleisch. Das Fruchtfleisch heißt im Latein Gleba. Ja, okay. Dort sind also auch die Sporen enthalten. Und anhand dieser zwei Merkmale kann man schon ziemlich genau definieren, neben dem Geruch dann zum Beispiel, was es für eine Art ist. Wenn das immer noch nicht ausreicht, es gibt natürlich verschiedene Unterarten auch, die sich oft sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich aussehen, dann muss auch ich die hin und wieder mal unter dem Mikroskop legen. Und bei so 800-900-facher Vergrößerung erkennt man dann die Sporengröße, die Sporenform und so weiter. Und dann kann man das ziemlich, wenn man das weiß, wenn man Vergleichsschablonen hat, ja, die habe ich tatsächlich. Und wenn nicht, dann suche ich sie mir. und dann kann man ziemlich oft genau definieren, was für eine Art jetzt nur wirklich vor dir liegt. Ganz genau. Mhm. Gibt zum Beispiel den Herbstburgundertrüffel und den, also Tuber Uncinatum und den Tuber Macrosporum. Die sehen sehr, sehr ähnlich aus und riechen vielleicht auch ähnlich. Der Macrosporum ist noch einen Ticken intensiver, ist aber eine völlig andere Pilzart. Sehen sich sehr, sehr ähnlich. Also muss man aufpassen.
Ja, genau. Also es ist schon mal ein bisschen spannend, dann tatsächlich den richtigen Trüffel zu spezifizieren und dann halt auch entsprechend alles einzugeben. Jetzt bist du natürlich nicht alleine auf Tour. Also ich spreche jetzt nicht von den Teilnehmenden, sondern von denen, die die eigentliche Arbeit ja machen, ne? Ja, entsprechende Trüffelhunde. Mhm. Und wie ist denn das so das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund und letzten Endes auch Trüffel nachher in der Praxis?
Ja. Ja gut, also zunächst einmal, ich bin ja mit Hunden aufgewachsen, gell? Das hatten wir immer in der Family. Mein Vater ist Förster, da waren es halt jagdlich geführte Hunde. In diesem Fall jetzt habe ich mir eben zur Aufgabe gemacht, das jetzt zum Trüffelhund auszubilden. Das ist also eine spezielle Rasse, Lagotto Romagnolo. Ja, das ist so ein italienischer Wasserhund, sagt man auch dazu. Ist eine ganz tolle Rasse. Und werden schon seit Generationen zur Trüffelsuche hergenommen. Dazu muss man sagen, dass eigentlich viele andere Hundearten auch die Nase hätten, einen Trüffel zu finden. Nur die eignen sich halt, sage ich mal, einfach bestens dazu, weil die schon seit Generationen für die Trüffelsuche hergenommen werden. So, und das sind meine Familienmitglieder, gell? Also die leben bei mir und ich habe immer ein paar Wienerle im Hosensack dabei. Und da gibt's für jeden Trüffel, wo sie finden, ein Stück Wienerle. Das ist also die Vereinbarung dahinter. ob nun essbar oder nicht, dem spielt dabei keine Rolle. Der Deal ist Trüffel gegen Wienerle und deswegen sind sie auch Forschungshunde geworden, okay, um auch mal Arten zu entdecken, die nicht unbedingt gleich essbar sind. Leider, leider, die haben halt Allrad und sind relativ schnell im Unterholz hin und wieder, bedienen sie sich selbst am Trüffel und fressen ihn einfach, bis sie ankommen. Das ist sehr ärgerlich. Die steigen im Wert, meine Hunde, mit jedem Trüffel, wo sie fressen. dann kann ich mein Wienerle selber essen. Aber insgesamt ist tatsächlich so, also wie Jäger und Sammlergene in sich trägt, der kommt da voll auf seine Kosten. Das hatte ich schon immer, war schon als Bub draußen und auch beim Angeln und so weiter. Also das ist genau mein Ding, gell? Und es macht tierischen Spaß. Also vor allem, wenn der Hund zu graben beginnt, ist das ein elektrisierendes Gefühl im Körper und du weißt ja immer noch nicht, was ist es denn nun für ein Trüffel? Ist er nun essbar? Ist er nicht? Welche Art ist es? Ist er groß? Ist er klein? Ist er gesund? Das ist die nächste Frage. Es gibt natürlich auch Schädlinge und das sind solche Sachen. Und dann gräbt man da und gerade in Istrien, Kroatien, wo ja viel auch auf Trüffelsuche bin, da kommen wir vielleicht später noch kurz dazu, da ist natürlich dann schon, gerade beim weißen Trüffel, die weitaus tiefer liegen, hochinteressant. Also wenn du mal 30 Zentimeter runtergräbst und du nimmst ein Stück Erde raus und riechst an der Erde und alles riecht nach Alba-Trüffel und du weißt, du bist richtig, aber du siehst es noch nicht. Und dann gräbst weiter und irgendwann kommt das Ding zum Vorschein. Also das ist schon ein sehr erhabenes Gefühl. Das kann man sich auch vielleicht vorstellen.
Ja, das klingt auf jeden Fall ein bisschen nach Schatzsuche, ne?
Genau.
Wie viel Aufwand steckt denn in so einer Hundeausbildung und was kostet dann auch so ein Trüffelhund?
Ja, wie macht man das an dem fest, gell? Ich kann jetzt nur sagen, was ich selbst auch im Internet gelesen habe, aber so ausgebildete Hunde kosten schon so 30.000 Euro rum. Gell? Gerade in Italien unten, wo sowas ja beruflich genutzt wird. Naja, wenn du denkst, was ein Traktor kostet, je nach beruflicher Ausrichtung würde ich sagen, ist das immer noch nicht so viel. Also von daher, tatsächlich ist die unglaublichen Arbeitsstunden, die man in so einen Hund reinsteckt. Ich weiß das jetzt nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, so ein Blindenhund oder Polizeihund, der dürfte auch nicht arg viel billiger sein, laut Versicherungswert zum Beispiel. Ja. Und das sind natürlich unzählige Arbeitsstunden, die man natürlich gerne macht mit dem Hund. Also wenn der Hund irgendwann mal den ersten Trüffel findet, nach all den Stunden, ist das wie ein Kind kriegen. Und so ist also das stetige Arbeit, die hört nie auf. Vom Welpenalter an geht's eigentlich los, jeden Tag trainieren, mit Trüffel verstecken, wieder ausgraben lassen, ein Stück Wienerle hinterher, bis die checken, wenn ich was finde, das so riecht, dann zieht es was unwahrscheinlich Tolles nach sich, gell? Und genau so haben wir das also gemacht. Genau. Im Übrigen an der Stelle, ich weiß nicht, ob es dann noch so sein wird, aber wir hätten noch einen Welpen gerade abzugeben. Ja, wer also da draußen ist und sagt, Mensch, ein Trüffelhund, das wär's doch. Der darf sich gerne melden.
Aber der muss noch ausgebildet werden, oder?
Also ja, es ist ein Baby, aber er hat natürlich die Grund, genetisch.
Die Genetik.
Und so. Ja, das hat er alles und er ist natürlich auch jetzt schon antrainiert, weil ich habe mir natürlich einen behalten. Das war auch der Grund, warum wir überhaupt einen Wurf gemacht haben. Ich bin ja kein Hundezüchter, das ist nicht mein Metier, aber jetzt sind halt doch ein paar mehr rausgeschlüpft und die werden in sehr, sehr gute Hände abgegeben.
Ja.
Genau, einer ist noch verfügbar. Der Rest geht an Freunde von mir meistens, die eben auch Trüffelsucher sind in Istrien, Kroatien.
Ja, da bist du auch unterwegs. Also, ne, du hast ja gesagt, ihr habt Trüffel aus Istrien und aus der eigenen Trüffelplantage, aber wenn die noch nicht so viel abwirft, dann wirst du dann teilweise selbst, so wie es ja klang, dann auch in Istrien suchen und dann entsprechend auch verkaufen, aber sehr wahrscheinlich nicht nur die selbstgesuchten.
Ja, selbstverständlich. Also vor allem, wenn ich selber hier bin, dann kann ich nicht die aus Istrien verkaufen. Das geht ja eben leider schwierig. Aber für das habe ich natürlich langjährige Freundschaften und Geschäftsbeziehungen da unten gepflegt. Und das sind also Freunde von mir, muss man sagen, ja. Neben dem, dass natürlich auch Geschäftspartner sind, mit denen gehe ich mal ein Trinken oder mal zum Angeln oder zum Trüffelsuchen oder wir sitzen nur so irgendwie zusammen, gell? Und da von denen bekomme ich dann die Trüffel, die ich eben an euch weitergebe. Gerne. Schaut dafür gerne mal bei uns im Onlineshop vorbei oder ruft es mir an.
Genau. Also, du verkaufst die natürlich, aber nicht nur den ganzen Trüffel, sondern sehr wahrscheinlich ja auch, wird der Trüffel auch noch weiterverarbeitet. Auch von dir, oder kaufst du dann auch entsprechend schon fertige Trüffelprodukte, die du dann wiederum weiterverkaufst?
Ja. Also, zunächst einmal ganz kurz, was die frischen Trüffel angeht. Die wir handeln, sind also ausschließlich aus Istrien, Kroatien und ein ganz kleiner Bruchteil hier aus unserer Plantage. Aber die aus Istrien ist ganz normale klassische Handelsware, wenn man so möchte. Ja, die kaufe ich zu und kriege sie Gott sei Dank relativ günstig, weil sie eben Spätzle sind von mir, und kann das eben auch so an meine Kunden wieder weitergeben. Hat sicherlich auch was mit Frische zu tun, denn wenn das Nummer 5 Zwischenhändler durchlaufen muss, ist das nicht nur Geld, sondern auch Zeit, die ins Land zieht, und das schlägt sich zum Schluss alles in der Qualität nieder. Gell? Ja, an der Stelle, das sind, wie gesagt, die Trüffel, die wir da unten kriegen. Jetzt sind es natürlich nicht immer hervorragende Exemplare und schöne, oder es wird auch was geputzt, dann fällt wieder was ab. Und die werden dann eben nach zum Teil sehr alten Familienrezepten zu Pestos verarbeitet, auch zu Ölen, zu Käse und so weiter. Einige dieser Produktideen hatten wir auch selbst und werden dementsprechend nach unserer Rezeptur auch entwickelt und produziert. Allerdings sage ich jetzt mal vorsichtig, 90% der Produkte, die wir haben, werden eben in Istrien produziert. Ein Teil davon allerdings auch hier im Allgäu. Mhm. Da mache ich gleich mal ein bisschen Werbung. Vielen Dank an der Stelle an die Bergkäserei Diepholz. Geil. Die haben sich also zur Aufgabe gemacht, mit uns eben einen super tollen Trüffelkäse, Allgäuer Trüffelkäse zu entwickeln. Und den gibt's bei uns und bei denen natürlich auch. Und genauso auch unsere Bergkäse-Soße und so ein paar kleine andere Produkte auch noch nebenbei.
So soll es sein. Genau. Ja, nee, so soll es auch sein, regional zusammenzuarbeiten.
So ist es,
genau. Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, regionaler deutscher Trüffel, ne, da gibt es noch nicht so viele von euch aus eurer eigenen Plantage, das kostet natürlich auch Zeit und Energie, und man weiß vor allem ja auch nie, ob es dann tatsächlich irgendwie auch mal was zu ernten gibt. Das ist ja immer so ein bisschen auch so ein Lottospiel. Ne? Man kann zwar viel beeinflussen, aber letzten Endes, ob dann auch was dabei rauskommt, weiß man nie. Ne?
Ja und nein. Also mittlerweile ist da, sagen wir mal, die Forschung schon ziemlich weit, und diese Setzlinge, die man da ja also auch kriegt, ich selber produziere die ja gar nicht selbst, sondern das macht eine Freundin von mir, ja. Und die ist also tatsächlich sehr, sehr wissenschaftlich da dahinter. Und mittlerweile, also kann man schon davon ausgehen, dass das was wird. Ja, wie viel und wie lang es dauert, hängt sicherlich von den Bodeneigenschaften, von der Hanglage ab, und so weiter. Ein paar Faktoren spielen schon noch mit rein, aber dass es an und für sich funktioniert, das ist schon mehr oder weniger sicher, muss man sagen, ja. Also die machen das heute, ist wirklich also ein absoluter Newcomer in Deutschland, diese Trüffelplantagen. Newcomer, ja und nein, die Plantagen sind Newcomer. Trüffel gab es in Deutschland schon immer. Mhm. Also schon hunderte von Jahren vor unserer Zeit, jetzt sage ich mal, war das eine ganz übliche Frucht des Waldes, die auch hier in Deutschland verköstigt wurde. Deutschland hat sogar Trüffel exportiert, tonnenweise, noch vor 200 Jahren. Ja, das ist alles nur verschlafen und verloren gegangenes Wissen. Durch natürlich auch zwei Weltkriege und viel Abholzerei und so weiter ist es sicherlich vergessen worden. Aber wir hatten eine richtige Trüffelkultur. Nahezu jeder in seiner Family hatte, regionalbedingt selbstverständlich, irgendeinen Trüffelsucher in der Familie. So wie man vielleicht heute einen Angler oder einen Jäger in der Family hat, war das früher gang und gäbe auch in Deutschland, dass es hier den einen oder anderen Trüffelsucher gab. Und das war so eine eigene, naja, nennen wir es mal, Clique, ja, Community, wird man heute sagen. Und ist eigentlich jetzt erst wieder neu erfunden worden. Und in unseren Breitengraden im Allgäu bin ich halt der Erste, der seit 200 Jahren auf die Schnapsidee kommt, hier mal wieder nach Trüffel zu suchen. das hatte halt vorher keiner die Idee, wenn man so will, gell?
Ja, das ist auch genau. Sehr schön. Das ist auch was Besonderes. Und ich meine, ne, das zeigt ja dann auch, wenn es da so organisierte Trüffeltouren durch dich da gibt, dass das auch ja nachgefragt ist, weil es halt ja spannend ist, einfach da mal auf dem Weg unterwegs zu sein, im Wald unterwegs zu sein, in der Natur, und einfach zu sehen, was denn da tatsächlich irgendwo im Boden liegt. Ja.
Genau.
Zum Abschluss eine ganz persönliche Frage quasi nach deinem ganz persönlichen Genussmoment. Was ist das denn, dein ganz persönlicher Genussmoment?
Ja, wie sage ich das jetzt? Mein größter Genussmoment ist eigentlich, einen schönen Trüffel zu finden. Ich esse ihn unwahrscheinlich gern, aber ich glaube, ich finde ihn noch lieber. Das ist so ähnlich wie ein Angler, der einen Jahrhundertzander oder seinen Zander des Lebens fängt. Das ist zwar wunderschön, den hinterher auch zu essen, das ist dann doppelter Genuss, aber den erstmal zu fangen, ist das Schönste. Und so ist es dann sicherlich einen wunderschönen Ausnahmetrüffel, den man noch nie gefunden hat, zum Beispiel aus der Erde zu holen. Das ist eigentlich mein Genussmoment, um ehrlich zu sein. Und ja, das sage ich mal, ist natürlich auch häufig in Istrien der Fall. An der Stelle würde ich gerne nur sagen, wer denn mal in Istrien mit auf Trüffelsuche gehen möchte, das bieten wir auch an. Tja, wir haben also da ein Häuschen gekauft, das war noch zur Corona-Zeit. Das habe ich dann auseinanderbaut und wieder zusammengebaut. Und jetzt sind da 5 schöne Apartments mit Pool und Jacuzzi und Sauna. Und da darf man sich gerne einmieten und mit uns dann vor Ort auf Trüffelsuche gehen. Das wäre vielleicht auch mal ein nettes Abenteuer in eurem nächsten Urlaub. Also wer Lust hat, meldet sich gerne bei mir und dann gehen wir da unten zusammen auf Trüffeljagd auch.
Ja, okay? Dann hat der oder die oder alle zusammen sicherlich auch einen persönlichen Genussmoment. Ich sage herzlichen Dank, Simon, dass du uns so ein bisschen mit auf die Trüffelsuche genommen hast. Und wie du jetzt auch schon gesagt hast, wer den Mythos Trüffel selbst erleben will oder auch entsprechend mal einen gescheiten Trüffel kaufen möchte oder so einen tollen Allgäuer Trüffelkäse, der findet alle Infos und natürlich auch die Touren, die man buchen kann und online einkaufen kann, auf gourmetundmehr.de. Herzlichen Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht und ja, jetzt habe ich richtig Lust bekommen, selbst mal einen Trüffel zu finden.
Sehr cool, freut mich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und gerne jederzeit wieder. Okay?
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.